Als ich einmal anfing, mich näher mit Eulen zu beschäftigen, war ich ganz verblüfft, wie viel ich über Eulen zu wissen glaubte und wie wenig davon stimmte. Damit es dir nicht genauso geht, machen wir jetzt einen Eulenmythen-Realitätscheck. Los geht's! Moin und herzlich willkommen bei Vögel aber cool, dem Vogelguckerin-Podcast. Schön, dass du heute dabei bist. Eulen an sich sind ja schon mystische Tiere. Sie sind uns Menschen ganz fremd und faszinieren uns dennoch oder gerade deswegen. In der Mythologie rund um den Globus spielen sie eine wichtige Rolle. Eulen sind Symbol der Weisheit, des Wissens, der Wissenschaft, Botin des Todes, wahlweise Glücks- oder Unglücksvogel, Beschützerin der Heere und die Verbindung zu unserem Unterbewusstsein. Heutzutage sind sie für viele auch magische Postbotinnen. Das ist aber ehrlich gesagt eher zum Nachteil von echten Eulen, weil jetzt plötzlich 30.000 weitere Menschen weltweit auf die Idee gekommen sind, ein Wildtier besitzen bzw. einsperren zu wollen. Tja. Bei all ihrer Präsenz in unserer Kultur ist es eigentlich gar kein Wunder, dass wir von Eulen eine ziemlich genaue Vorstellung zu haben glauben. Inwieweit diese Vorstellung der Realität standhält, prüfen wir jetzt mal im Faktencheck. Fangen wir ganz vorne an. Mythos 1. Die Eule. Gosh, ich werde es gar nicht müde zu betonen, aber die Eule gibt es nicht. Eulen sind eine Ordnung der Vögel, zu der ungefähr 200 Arten gehören. Innerhalb der Eulen unterscheiden wir die beiden Familien der Schleiereulen und der eigentlichen Eulen. Eulen sind auf allen Kontinenten außer der Antarktis anzutreffen. In Europa gibt es 13 Eulenarten. Sumpfohreule, Waldohreule, Uhu, Raufußkauz, Steinkauz, Sperlingskauz, Waldkauz, Zwergohreule, Bartkauz, Habichtskauz, Sperbereule, Schneeeule und Schleiereule. Den Habichtskauz hatten wir zwischendurch schon erfolgreich ausgerottet und jetzt feiert er ein mühsames, menschengestütztes Comeback. Der Bartkauz, die Sperbereule und die Schneeeule, die kommen eher im Norden Europas vor und sie sind in Mitteleuropa ganz selten zu sehen. Bleiben also noch so ungefähr 9 Eulenarten als Brutvögel in Mitteleuropa. Die gehören alle zu den eigentlichen Eulen, außer die Schleiereule. Die gehört natürlich zu den Schleiereulen. Diese 9 bis 13 Eulenarten sind ganz schön unterschiedlich. Der Uhu ist der größte von ihnen und der ist so 60 bis 70 Zentimeter groß und kann auch mal 4 Kilo wiegen, wobei die Weibchen deutlich größer sind als die Männchen. Sie können eine Flügelspannweite bis zu 1,70 Meter haben. Der Kontrast dazu ist der mini-kleine Sperlingskauz. Der ist gerade mal so groß wie ein Star. Viele Eulenarten wie die Schleiereule sind sehr standorttreu, aber die Zwergohreule zum Beispiel zieht. Die meisten Eulenarten sind nachtaktiv, aber die Sumpfohreule ist überwiegend tagaktiv. Also, die Eule hammer nicht. Und was habe ich da gerade gesagt? Die Sumpfohreule ist tagaktiv? Jupp, damit haben wir gleich mal den zweiten Mythos debunked, also entlarvt. Mythos 2. Eulen sind nur nachts aktiv. Das ist unsere Vorstellung von Eulen. Leise gleiten sie durch die stockfinstere Nacht. Huhu! Und es gibt auch jede Menge Eulenarten, die das machen und hauptsächlich nachts jagen. Es gibt aber auch Eulenarten, die jagen nur am Tag. Bei uns ist das die Sumpfohreule. Und andere jagen, wie es ihnen gefällt. Nachtaktive Eulen können auch tagsüber unterwegs sein, um zu jagen. Besonders, wenn sie füttern und das Nahrungsangebot knapp ist. Die nachtaktiven Arten sind aber vor allem an das Leben in der Nacht angepasst. Das führt uns zu Mythos 3. Eulen sehen nur bei Dunkelheit. Die Augen von Eulen sind ziemliche Wunderorgane und sehr lichtempfindlich. Im Verhältnis zu ihrer Körpergröße haben Eulen sehr große Augen. Bei Dunkelheit weiten sich die schwarzen Pupillen der Augen so, dass man nichts mehr von der gelben, orangen oder braunen Iris sehen kann. Die Augen von Eulen funktionieren ähnlich wie das Teleobjektiv einer Kamera. Vorne über die weit geöffneten Pupillen kommt viel Licht durch. Das wird dann in einem langen Kanal gebündelt und fällt erst sehr weit hinten auf die Netzhaut. So sammeln viele Eulenarten besonders viel Licht mit ihren Augen ein. So können die meisten Eulenarten auch noch sehr gut sehen, selbst wenn es für uns schon finsterste Nacht ist. Eulenaugen sind in der Regel viel lichtempfindlicher als menschliche Augen. Aber selbst diese Superaugen brauchen noch ein bisschen Restlicht, das sie verstärken können. Meist kommt dieses Restlicht vom Mond oder von den Sternen. Bei absoluter Dunkelheit ist es auch für Eulen zappenduster und sie sehen nichts. Und das bringt uns zu Mythos 4. Eulen sind tagsüber blind. Wie ich gerade schon erzählt habe, sind die Augen von Eulen super gut. Und entgegen anderslautender Gerüchte können auch nachtaktive Eulen mit diesen Superaugen sowohl in der Dämmerung als auch bei Helligkeit sehr gut sehen. Das wäre auch sonst ein bisschen unpraktisch für viele Eulenarten, wie zum Beispiel die Schneeeule. Die lebt am Polarkreis, wo es im Sommer 24 Stunden lang hell und im Winter nur dunkel ist. Die würde ja dann mehrere Monate lang nicht sehen und nicht jagen können. Aber solche lichtempfindlichen oder sollte ich besser sagen lichtempfänglichen Augen haben auch Nachteile. Die Augen von nachtaktiven Eulen können nicht besonders scharf sehen. Da sind ihnen Greifvögel weit überlegen. Bei Eulen geht es eher um die Bewegung, die sie wahrnehmen. Dass Eulen tagsüber blind sind, ist also ein Mythos und schlicht falsch. Sie sehen auch bei Licht gut, haben aber vielleicht einfach keinen Bock auf das, was sie sehen, zu reagieren, weil sie müde sind. Mythos 5. Eulen können ihren Kopf um 360 Grad drehen. Da denken wir mal kurz drüber nach. 360 Grad? Ernsthaft? So einmal im Kreis, wieder bis ganz nach vorne und dann am besten gleich noch eine Runde? Ja, nee, natürlich nicht. Die Augen von Eulen sind nach vorne gerichtet. Das zeichnet sie als gute Jägerinnen aus. Andere Vögel haben ihre Augen rechts und links am Kopf. Je nach Position der Augen können manche Arten gleichzeitig nach rechts, links, vorne und sehr weit nach hinten sehen, ohne dass sie den Kopf drehen müssen. Das ist wichtig, weil für sie lauern überall Gefahren. Da sich bei diesen Vögeln die Blickfelder der einzelnen Augen aber nur ganz wenig überlappen, können diese Arten nicht gut räumlich sehen. Denn für dreidimensionales Sehen mit Tiefenschärfe bräuchten sie zwei sich überlagernde Bilder. Und genau das haben Eulen mit ihren nach vorne gerichteten Augen. Sie können also prima räumlich sehen. Je weiter ihre Augen auseinander liegen, desto besser. Allerdings können Eulen nicht so schön wie wir Menschen mit den Augen rollen oder jemanden aus den Augenwinkeln beäugen, denn die Augen von Eulen sind röhrenförmig und unbeweglich. Eulen gucken immer starr geradeaus. Dadurch haben sie ein sehr eingeschränktes Sehfeld. Aber das kompensieren sie mit Beweglichkeit ihres Kopfes. Mit ihren 14 Halswirbeln können sie ihren Kopf um bis zu 270 Grad drehen. Und sie können ihn im 90-Grad-Winkel von oben nach unten bewegen. Also immerhin 270 Grad, aber keine 360. Mythos 6. Eulen können nicht hören. Dass Eulen gut sehen können, das haben wir ja jetzt geklärt. Früher glaubte man, dass es nur eine Superkraft geben könne, also einen Sinn, der besonders gut ausgebildet ist. Wenn Eulen also gut sehen, müssen sie schlecht hören können, war damals die Logik. Da sind wir inzwischen ein bisschen weiter, aber manche Menschen glauben auch, dass Eulen ein eingebautes Sonar haben, wie zum Beispiel Fledermäuse, und dass sie sich deshalb im Dunkeln so gut bewegen können. Und ich sag mal so, zweimal nö. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Womit Eulen hören, ist nämlich gar nicht so offensichtlich. Sie haben keine sichtbaren Ohren am Kopf. Beim Uhu oder bei anderen Eulenarten mit Ohr im Name, wie der Waldohreule, sieht es zwar so aus, als hätten diese Arten Ohren, das sind aber nur Federohren, die als Deko dienen. Sie werden auch zur visuellen Kommunikation genutzt. Mit Hören haben die aber nichts zu tun. Die Ohren von Eulen sind schlitzförmig und seitlich am Kopf unter ihrem Gefieder versteckt. Bei vielen Eulenarten sind sie asymmetrisch angeordnet. Das heißt, das eine Ohr sitzt etwas höher als das andere. So trifft der Schall versetzt auf die beiden Ohren auf und das führt dazu, dass diese Eulen die Quelle des Geräuschs ganz genau orten können. Zusätzlich helfen die Gesichtsfedern der Eulen, der sogenannte Schleier, beim Hören. Sie wirken wie ein großer Radarschirm oder wie zwei gigantische Ohrmuscheln. Sie fangen Schallwellen auf, verstärken sie bis zu dem Zehnfachen und leiten sie zu den Ohren weiter. Eulen können ihre Gesichtsfedern gezielt aufspreizen und so ausrichten, wie sie es gerade benötigen. Bei vielen Arten verläuft in der Mitte ihres Gesichts eine Federlinie, die quasi als Schallschutzmauer dient. Schallwellen können dann also nicht von einer Gesichtsseite auf die andere herüberschwappen und das Hörbild stören. Dieses gute Hörvermögen sorgt dafür, dass Schleiereulen in einem bekannten Revier auch bei absoluter Dunkelheit umherfliegen und Beute schlagen können. Sie wissen einfach, wo die Bäume stehen und müssen sie nicht über so nah orten. Und ihre Beutetiere hören sie. Denn sie hören besonders gut in dem Frequenzbereich, in dem ihre Beutetiere rascheln und piepsen. Andere Störgeräusche können sie prima wegfiltern und sich nur auf das konzentrieren, was für sie wichtig ist. Mythos 7. Ein Kauz ist keine Eule. Dass Käuze keine Eulen sind oder zumindest irgendwie irgendwas anderes als Eulen, das habe ich schon öfter gehört. Klingt ja auch total logisch. Warum sonst sollte der Waldkauz Waldkauz und nicht Waldeule heißen? Klingt plausibel, stimmt aber natürlich nicht. Die deutsche Sprache kennt die Bezeichnung Eule und Kauz. Diese Unterscheidung wird so in keiner anderen europäischen Sprache getroffen. Es gibt zwei Theorien, woran sich die Bezeichnung festmacht. Die beiden deutschen Begriffe könnten sich lautmalerisch aus den Rufen der Eulen entwickelt haben. Eule weist auf die heulenden Rufe hin, während Kauz eine Umschreibung der kurzen, markanten Rufe ist. Außerdem wird der Begriff Eule im Deutschen vorwiegend für Arten verwendet, die in ihrem Erscheinungsbild schlank wirken. Kauz bezeichnet meist Arten, die eher gedrungen und rundlich sind. Auch bei uns Menschen gibt es natürlich Käuze. Das sind merkwürdige, auf liebenswerte Weise sonderbare, eigenbrötlerische Menschen. Und das passt ja auch zur abgesonderten, meist einzelgängerischen Lebensweise der Eulen. Und dass wir diese Bezeichnung im Deutschen haben, zeigt auch wieder schön, wie eng Eulen mit unserer Kultur verbunden sind. Mythos 8. Eulen sind weise. Eulen gelten in der westlichen Kultur als Vögel der Weisheit. Als solcher ist auch der Steinkauz Begleittier der Göttin Athene. Zu diesem weisen Ruf hat sicherlich auch der starre, ruhige Blick der Eulenaugen beigetragen. Im alten Athen gab es einst viele Eulenbilder und Statuen zu Ehren der Athene. Und auf den silbernen Tetradrachmenmünzen befand sich eine Eule. Es gibt ja auch diesen Spruch, Eulen nach Athen tragen. Das bezeichnet eine überflüssige Handlung, weil es eben in Athen schon so viele Eulen gab und auch, weil Athen eine reiche Stadt war. Auch heute befindet sich übrigens auf der Rückseite der griechischen 1-Euro-Münze ein Steinkauz. Das mit dieser Weisheit hat sich so durchgezogen. Auch in vielen Kinderbüchern und klassischen Zeichentrickfilmen wie Puh der Bär, Bambi oder Kapp und Kappa gibt's eine Eule mit Brille. Die hat manchmal auch ein Buch unter dem Flügel, wodurch ihre besondere Weisheit symbolisiert werden soll. In Indien gilt die Eule dagegen von alters her als nicht so krass intelligent. Und deshalb ist das Hindi-Wort für Eule eine Beleidigung. Durch die menschliche Intelligenzbrille betrachtet, wirken Eulen auch tatsächlich nicht wie die hellsten Lichter auf der Torte. Aber als Beutegreifer müssen sie das ja auch gar nicht zwangsläufig sein. Bei ihnen sind andere Eigenschaften wichtig. Und sind wir mal ehrlich, Eulen sind damit sehr erfolgreich. Fossilfunde heutiger Eulenarten belegen, dass diese Arten mindestens 2 Millionen Jahre alt sind. Nur so zum Vergleich, Die ersten Homo sapien-Fossilien sind gerade mal 300.000 Jahre alt. Niedlich im Vergleich zu Eulen. Mythos 9. Eulen bringen Unglück. Jetzt müssen wir mal alle ganz kurz durchatmen und stark sein, denn neben der Sache mit der Weisheit gibt es noch viele, viele unterschiedliche und teilweise widersprüchliche Aberglauben rund um diese Vogelfamilie. Der Aberglaube differenziert dabei auch selten zwischen den einzelnen Eulenarten. Daran kann man auch prima diesen ganzen Krafttier-Quark erkennen, denn wenn mir jemand erzählt, ihr Krafttier sei eine Eule, muss ich natürlich immer gleich fragen, welche? Welche Eule denn? Die sind doch alle so unterschiedlich. Bereits im antiken Griechenland galt der Ruf der Eule als schlechtes Vorzeichen. In Italien glaubte man sogar, dass ihre Blicke töten könnten. Ein ebenfalls weit verbreiteter Aberglaube war, dass der Ruf der Eule den Tod ankündige. Diesen Quark greift auch Shakespeare immer wieder auf und jedes Mal, wenn so ein Shakespeare-Stück aufgeführt wird, zementiert sich dieser Aberglaube auch im 21. Jahrhundert. Unglück bedeutet es übrigens auch, wenn dem Brautpaar auf dem Weg zur Kirche eine Eule entgegengetragen wird. Da hilft wohl nur eins: Keine Eulen töten. Wenn tagsüber eine Eule zu sehen ist oder sogar ihr Ruf zu hören ist, dann wird es ganz sicher Seuchen oder eine Feuersbrunst geben. Das ist ein bisschen ungünstig, wenn man im Revier einer Sumpfohreule lebt, denn die sind ja tagaktiv. Und deshalb sind die Menschen in Revieren von Sumpfohreulen auch längst ausgerottet und alles niedergebrannt, ist ja klar. Aberglaube ist aber häufig regional ganz unterschiedlich. Es gibt auch Regionen, in denen der Ruf von Eulen nicht den Tod, sondern die Geburt eines Kindes ankündigt. Das ist oder war zum Beispiel in der Region Bern in der Schweiz der Fall. Und in der Lausitz ist der Ruf einer Eule in der Nähe eines Hauses, in dem eine Schwangere lebt, ein Hinweis auf eine komplikationslose Geburt. Das ist doch schön, das nehmen wir mit. Es gibt aber tatsächlich Wesen, denen Eulen Unglück bringen, nämlich ihren Beutetieren. Kleinsäuger wie zum Beispiel Mäuse, aber auch Fische, Schlangen, Regenwürmer, Schnecken, Fledermäuse, Frösche, Motten, große Käfer, Aas und, seien wir mal ehrlich, auch andere Vögel. Deshalb sind Eulen bei anderen Vögeln auch nicht sehr beliebt. So ein ausgewachsener Uhu pflückt nachts auch schon mal einen ausgewachsenen Mäusebussard oder einen Graureiher aus dem Nest. Kein Wunder also, dass die alle so ein bisschen auf der Hut sind. Die Gestalt aller Eulenarten ist einmalig und eindeutig. Andere Vogelarten erkennen darin ihre Fressfeindin und reagieren, wenn sie während des Tages eine Eule entdecken, mit aggressivem Verhalten. Sie setzen sich dann so schirmförmig um sie herum und hassen auf sie. Das heißt tatsächlich höchst offiziell so: Hassen ist also ein ornithologischer Fachbegriff. Im Englischen ist das Wort dafür übrigens Mobbing. Die kleineren Vögel rotten sich dabei zusammen und machen ein großes Spektakel. Sie fliegen Scheinangriffe und nerven die Eule hardcore, bis es ihnen zu langweilig wird oder die Eule entnervt aufgibt und abzieht. Schade nur, dass mobbende Menschen nicht die großen, gefährlichen hassen, sondern immer feige auf die kleinen gehen. Das unterscheidet dann wohl Menschen von den Vögeln. Ob Eulen also Unglück bringen, ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Es kommt darauf an, ob man ein Mensch oder ein Beutetier ist. Wenig überraschend ist allerdings, dass der Mensch den Eulen Unglück bringt. Fast alle Eulenarten gelten in Deutschland, Österreich und der Schweiz als gefährdet. Für den Rückgang ihrer Populationen ist vor allem die Zerstörung ihres Lebensraums verantwortlich. Alte, naturbelassene Wälder gibt es nur noch ganz selten. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft stehen Eulen auch immer weniger Kleinsäuger als Nahrung zur Verfügung. Europaweit gibt es wieder Ansiedlungs- und Schutzprojekte verschiedener Eulenarten. Die haben dann auch kurzfristig schöne Erfolge und das ist super. Aber so richtig langfristig kann das natürlich nicht funktionieren, wenn wir die Lebensräume und die Nahrungsgrundlage ihrer Nahrung weiterhin so konsequent vernichten. dann verhungern auch ausgewilderte Eulen. Wir müssen wirklich dringend lernen, größer zu denken und vor allem zu handeln. So, ganz unauffällig habe ich in dieser Folge noch ein paar eurer Fragen zur Jubiläumsfolge beantwortet und einen Themenwunsch aus der Podcast-Umfrage erfüllt. Wenn du noch weiter in das Eulenthema einsteigen willst, findest du ein paar Buchtipps dazu auf meiner Webseite, vogelguckerin.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, spendier mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung in deiner Podcast-App und folge meinem Kanal. Für noch mehr Vogelwissen, melde dich zu meinem kostenlosen Newsletter an. Dann bekommst du einmal in der Woche Post von mir und ich halte dich mit Vogelnews auf dem Laufenden. Den Link findest du in den Shownotes oder geh direkt auf vogelguckerin.de/newsletter. Hier hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.